Ja, ganz früher, Kinder, da hat man das noch so gemacht. Da hat man die Musik nicht ausgewählt, weil man wusste, die Band klingt geil. Nein, man hat die Musik ausgewählt, weil das Cover so gut aussah. Und schon sind wir im Prinzip mitten im Thema. Wir sprechen nämlich über eine Plattencover-Ausstellung, die im CO Berlin derzeit stattfindet. Total Records. So lautet die Überschrift. Und dort kann man um die 400 Plattencover aus 4 Jahrzehnten betrachten. Da sind unbekannte Cover dabei, aber auch Klassiker von den Beatles, zum Beispiel das Abbey Road Cover, wo man die 4 Männer über den Zebrastreifen schreiten sieht. Das Velvet Underground Cover mit der Banane drauf von Andy Warhol ist natürlich auch vertreten. Es gibt Prince-Alben, die man im Kopf hat noch, Miles Davis-Aufnahmen, an die man sich sofort erinnert, wenn man auch nur einen Ausschnitt dieses Covers sieht. Und viele weitere tolle Geschichten. Was genau zu erleben ist derzeit im CO Berlin, das verrät uns Felix Hoffmann. Er ist der Chefkurator und hat sich natürlich mit auch dieser Ausstellung ausführlichst beschäftigt. Schönen guten Tag, Felix, hallo. Warte mal, ich schalte dir dein Mikro noch an, dann hört man dich
auch. Ah, das ist super.
Ja, da ist er.
Hallo.
Wie geht's dir? Alles gut soweit?
Sehr gut, Bombe.
Sehr schön. Ihr habt die Ausstellung aus Frankreich importiert, habe ich gelesen. Und dann noch um ein Berlin-Spektrum, könnte man sagen, erweitert.
Genau.
Wie seid ihr drauf gekommen? Habt ihr in der Zeitung auch vom Vinyl-Revival gelesen und gedacht, das muss uns jetzt auch mal interessieren? Oder war das zum Beispiel schon ein bisschen länger geplant?
Na, es gab die Ausstellung in Frankreich und ich habe von der gehört und habe ganz begeistert meinem Chef erzählt. Und dann ist es so, hat man ja eigene Erinnerungen an die Regalwände zu Hause, wo Papa irgendwelche Schallplattencover hatte. Und dann erinnert man sich an so Cover, die auch in der Ausstellung sind und hat immer nur die Musik im Kopf.
Ja.
Wusste überhaupt nichts von dem Fotografen. Auf einmal merkt man, oh, ist von Annie Leibovitz, ist von Helmut Newton fotografiert. Und man hatte immer eine Ikone im Regal stehen, aber hat sich nie mit dem Fotografen auseinandergesetzt. Und darum geht eigentlich auch die Ausstellung.
Das heißt, ihr habt festgestellt, dass Plattencover, die zum Teil auch sehr berühmt sind, dass die eher für ihre Musik bekannt geworden sind als für den Fotografen. Woran liegt das? Haben die Fotografen zum Teil unter Umständen diese Auftragsarbeiten, Plattencover auch ein bisschen in der Versenkung verschwinden lassen und haben die großen Modelabzüge in den Vordergrund gestellt? Oder warum weiß man das bei vielen nicht, dass die auch für Musiker und Cover fotografiert haben?
Ja, das ist die große Frage und damit setzt sich auch die Ausstellung auseinander. Manchmal gab es Freundschaften zwischen Bands oder Musikern und Fotografen, dann sind total geile Cover entstanden, ja, über diese Freundschaft. Manchmal gab es schon ein Foto und man hat dann das Foto einfach benutzt, weil die Band oder der Musiker das so geil fand. Und dann gab es ganz lange Zusammenarbeiten über 10, 15, 20 Jahre zwischen Band und Fotograf. Und da gibt es irre Geschichten zwischen den Stones und David Bailey, der irgendwie die ganze Frühphase der Stones geprägt hat. Mhm. Und dann gehen die Stones auch weiter zu Andy Warhol oder eben zu Robert Frank. Also so Ikonen der Foto- und Kunstgeschichte.
Ja, die Stones konnten sich ab irgendeinem Zeitpunkt dann wahrscheinlich auch aussuchen,
genau,
und sagen, wenn mich nochmal jemand fotografiert, dann sollte das ein berühmter Fotograf sein. Gleichzeitig schwingt hier aber schon durch in deiner Erzählung, dass es durchaus wichtig war, glaube ich, damals auch schon für die Künstler, dass sie jemandem vertrauen können, der sie ablichtet. Denn es geht ja im Prinzip ganz am Ende des Tages, im wahrsten Sinne des Wortes, ums Image.
Ja, es geht um Image und auch um die Synergie, die man da irgendwie bindet oder die man verzahnt, weil es geht ja immer um die Frage, ist die Musik so gut oder muss das Cover auch so gut sein, damit die Musik irgendwie richtig durchknallt? Und am Ende ist es wahrscheinlich beides. Und das Erstaunliche ist immer, dass immer die Musik tragen muss. Und wir haben dann für Berlin auch nochmal so einen Teil dazu kuratiert, wo es dann eher um die elektronische Musik geht, um Jim Rakete als Figur, ja, für Berlin, weil der ein ganz wichtiger Fotograf war.
Nina Hagen viel, ne?
Nina Hagen, genau. Ja. Und dann auch die Ostplatten. Also viele wissen gar nicht, was es für eine tolle Fotoszene in der DDR gab, die super Jazzplatten gemacht haben.
Ja. Wir hatten ja auch einen ganz schönen Film, den Orwo-Film. Der sah ja auch gut aus.
Genau.
Das war ein gutes Produkt, das viele Fotografen vermissen heutzutage, habe ich gehört.
Ja, genau. Also es gab auch so eine eigene Ästhetik, ja, über so eine Zeit lang. Und das Erstaunliche ist dann an den Platten, die wir aus dem DDR-Konvolut ausgewählt haben, dass sich die so orientieren an den Blue Note-Platten, an dieser Jazz-Welt,
ja,
der 70er, 80er Jahre.
Ich habe den Eindruck, dass beim Fotografieren für Plattencover auch das Psychologische viel mehr mit reinspielt, als jetzt vielleicht bei der professionellen Arbeit mit Models oder mit Objekten, die man ja auch durchaus als Profifotograf ablichten kann. Bei so einer Band oder bei so Musikern sind ja auch Sensibilitäten vorhanden und da muss man, glaube ich, noch viel genauer auf das Gegenüber eingehen. Und das hat vielleicht auch dazu geführt, dass sich da Pärchen irgendwann gefunden haben, die gesagt haben, hey, wir müssen das 20 Jahre jetzt weitermachen. Du hast unseren Style musikalisch verstanden und wir deinen optisch.
Genau.
Ne, das ist dann schon auch zu beobachten gewesen.
Genau. Und dann gibt's so irre Geschichten, dass die Stones ganz am Anfang irgendwie gesagt haben, sie wollen eine Platte machen, fragen Man Ray. Ja, so eine Größe irgendwie der Fotogeschichte. Denen gefällt aber das, was Man Ray gemacht hat, nicht.
Ja.
Fragen dann Robert Frank. Und der macht ein Cover parallel zu seinem ersten Film, dem Cocksucker Blues. Aber der Cocksucker Blues darf nur gezeigt und veröffentlicht werden, wenn jemand von den Stones dabei ist oder die Stones ausdrücklich die Genehmigung geben.
Stark.
Naja, der Titel lässt es ja schon vermuten.
Ja.
Also hat man nur das Plattencover als Resultat. Das ist das Einzige, was irgendwie zirkuliert hat als Bild.
Ja.
Und das sind dann so Geschichten hinter den Plattencovers. Ganz
aber gibt es nicht auch Geschichten, wo dieses Verhältnis zwischen Fotograf und Band nach dem Shoot sofort gestört war, für immer gestört war? Ich glaube, bei Depeche Mode war es nicht so, dass der Corbin, der hat einen Gahan vorne unscharf gemacht und die Band hinten scharf und alle fanden es stark, außer Dave Gahan. Oder ist das nur eine
Ich glaube, das ist eine Geschichte.
Ja, okay,
ich glaube, die haben relativ viele Cover zusammen gemacht, aber Anton Corbijn ist natürlich irgendwie gerade so eine Figur, der über Jahre lang U2 geprägt hat, mit rauf und runter und ganz viele andere Cover gemacht hat für Grönemeyer. Ich wusste auch nicht, dass Jim Rakete in seiner frühe Plattencover von Grönemeyer sind Jim Rakete, wusste ich auch nicht.
Ja.
Also man kann in der Ausstellung einfach viel so rauslesen, ja, welche Bilder ikonisch wurden, welche wieder verschwunden sind.
Ja.
Von der Bildfläche und vor allem vielleicht ab und zu, was man selber zu Hause im Regal stehen hat.
Das stimmt. Man kann die Schätze in seinem eigenen Plattenregal
unter
Umständen dann doch nochmal entdecken und vielleicht nochmal aus einer anderen Perspektive wertschätzen,
genau,
aus der Perspektive eines Fotografieliebhabers. Ich würde sagen, wir spielen Grace Jones mit Slave to the Rhythm, weil auch an das Cover erinnert man sich ganz gut. Grace Jones steht auf einem Bein, streckt das hintere nach hinten, hat so eine Ballerina-Superman-Pose, sowas zwischen Ballerina und Superman.
Ja.
Und ich glaube, die Beschreibung bis hierhin muss reichen, da hat jeder schon im Kopf.
Ja, kurz vor James Bond.
Ja, genau. Und dann reden wir gleich nochmal weiter, vielleicht auch über das interessante Format, das ja beim Plattencover besteht. Da ist man ja nicht im DIN-A4-Format unterwegs, sondern eben im 1:1-Format für Fotografen, vielleicht auch wegen der Kameras, die man dafür verwendet. Interessant, finden wir gleich alles raus.
Genau.
Zwischendurch nochmal Grace Jones mit Slave to the Rhythm. Die Maxi-Single, hat man damals gesagt, glaube ich. Die Maxi-Single von Grace Jones habe ich aufgelegt. Slave to the Rhythm. Ein Stück Musik, das wir wieder ausgewählt haben, weil das Cover so schön ist. Denn wir sprechen über Plattencover und die Ausstellung zum Thema Plattencover im CO Berlin. Der Chefkurator des Ganzen, Felix Hoffmann, ist immer noch bei mir im Studio und wir haben schon ein bisschen gequatscht über die Verhältnisse zwischen Fotografen und Künstlern und Künstlerinnen, wie psychologisch das unter Umständen gewesen sein muss, so eine Band zu fotografieren im Vergleich zur Architekturfotografie zumindest. Mhm. Jetzt wollten wir noch ein bisschen über das Format sprechen, denn ich glaube, dass das Fotografieren für Langspielplatten oder für dieses 1:1-Format aus fotografischer Sicht auch interessant ist, weil man dann eben die Großformatkameras nochmal benutzen kann und weil man auch gleich in diesem 1:1-Format fotografieren kann. Ist das was gewesen, was die Fotografen gereizt hat an dieser Aufgabe? Weil das ja sonst ein nicht allzu häufig verwendetes Format ist, komischerweise.
Nee, es geht immer um diese 31x31 cm. Natürlich hilft da auch eine Mittelformatkamera, also eine 6x6-Kamera, die eben genau quadratisch fotografiert. Und genau da haben eben verschiedene Fotografen auch sich damit beschäftigt. Und es gibt eben ein Kapitel in der Ausstellung, das sich quasi nur damit beschäftigt, wie Künstler diese 31x31 cm gestalten und dann irgendwie nochmal aufs eigene Werk oder aufs Werk von anderen Künstlern hinarbeiten, damit sich das, was auf der Platte drauf ist, sich auch nach außen stülpt und nach außen transportiert. Das ist ja auch immer eine schwierige Frage.
Und ja, also im Prinzip muss man als Plattencover-Fotograf, sage ich jetzt mal so salopp, muss man ja die Seele des Künstlers, der Künstlerin entdecken und erkennen können und aber auch die Seele und die Absicht und die Intention der Musik quasi ein bisschen spüren zumindest. Und wenn man dann diese beiden Informationen vermengen kann in ein Foto, das quasi dann darstellt, was erkannt wurde. Das ist ja dann der dritte schwierige Schritt. Also ja, zweimal erkennen und dann analysieren und daraus was machen.
Ja, ja. Und also, da kommen noch so unterschiedliche Ebenen zusammen. Dann gibt's irgendwie den Fotografen, dann gibt's den Designer als zweite Ebene. Dann gibt's die Musikband, die das gut finden muss, und das Plattenlabel. Ja. Und da gibt's also auch so Ebenen, die alle irgendwie zusammenkommen und stimmen müssen, dass ein geiles Cover entsteht.
Dass die Fotografie im Plattencover-Bereich überhaupt so weit nach oben geraten ist, kann man wahrscheinlich den Plattenfirmenbossen ohnehin verdanken. Denn die haben irgendwann gesagt, pass mal auf, Künstler A, B, okay, Künstler T, der sieht wirklich nicht mehr so gut aus, der ist schon ein bisschen älter, da können wir eine Malerei vorne drauf packen, aber die anderen, die müssen da vorne drauf. Das frische, junge Fleisch, das verkauft auch den Tonträger gleich mit, oder? So war das ein bisschen gedacht.
Ja, es gab dann relativ viele Plattencover, wo man natürlich genau das abgebildet hat, was drin ist in der Platte, nämlich die Musiker, der Mann am Klavier oder die Band oder was auch immer. Dann hat sich das in den 70er Jahren auch mal gelöst komplett. Dann sind Plattencover entstanden, die haben auf einmal überhaupt nichts mehr mit dem Inhalt zu tun. Ja. Und dann gibt's natürlich die ganz tollen Geschichten in der Ausstellung, wo ein Plattencover entstanden ist, das dann nicht gesellschaftskonform war und das dann zensiert worden ist. Stimmt. Also nackte Haut auf dem Plattencover war dann eine Zeit lang schwierig. Es gibt auch ein ganz berühmtes Plattencover von John Lennon und Yoko Ono. Da hat man dann quasi ein Cover ums Cover gebaut und nur irgendwie Teile freigelassen. Ja. Also die Gesichter von Lennon und Yoko Ono und den Titel unten ausgeschnitten wie so Löcher. Und die nackten Körper waren damit verhüllt.
Ja, musste man im Jutebeutel die Platte kaufen von Yoko Ono und John Lennon.
Genau.
Dann einfach so gewesen. Was hat euch vielleicht am meisten überrascht, als ihr euch nochmal so eingehend mit diesen Plattencovern beschäftigt habt? Gab es da Erkenntnisse, von denen vorher nicht klar war, dass man die quasi erwerben
also wird? Mich überrascht immer noch, wer überhaupt für Plattencover fotografiert hat. Ja. Ich hatte dann ganz viel in der Hand in der Vorbereitung zur Ausstellung und man fängt ja dann so ein lustiges Ratespiel an und sagt dann so, na, kannst du mal irgendwie raten, wer ist denn da der Fotograf?
Das ist ja
und dann,
wie so eine Weinverkostung bei Sommelier, ist total genau. Gemeine Falle eigentlich.
Und dann sagt man so, na, ist das irgendwie ein gutes Cover? Und dann sagt man, eigentlich nicht so gut. Und dann merkt man, oh, ist Helmut Newton, oh, ist Cindy Sherman, oh, ist Annie Leibovitz. Aber das Cover ist manchmal gut, manchmal besser und manchmal richtig ein Kracher. Ja. Also das
aber
sind
Helmut
eigentlich
Newton
so Spiele.
Hast du mir ein Beispiel gezeigt, ich weiß jetzt nicht mehr, welche Band das war, aber da habe ich wirklich gedacht, das ist ja, es ist weder ästhetisch wertvoll, spricht mich nicht an, noch ist es irgendwie technisch gut fotografiert, es scheint alles viel zu dunkel zu sein und so.
Ja, hat auch viel mit der Zeit und dem Zeitgeschmack zu tun. Mhm. Also das ist auch ganz toll in der Ausstellung, dass man immer so Dinge rauslesen kann aus Plattencovern, wie sahen Plattencover in 50ern, 60er, 70er, 80ern aus? Und was hat sich dann ab den 90ern entwickelt? Gibt ja dann irgendwie so berühmte Cover von den Toten Hosen, wo die dann mit Andreas Gursky zusammengearbeitet haben und da sitzen die Toten Hosen in so einer Gruppe von nackten Frauen und verdecken quasi sich so gegenseitig die Scham. Und da gibt's ein riesen Panorama in der Ausstellung, weil nämlich das Foto als so ein ganz großes Bild entstanden ist. Und fürs Cover hat man dann ein Stück rausgeschnitten.
Ah, alles klar. Also das wurde nicht immer gleich im Halbformat fotografiert, sondern da wurde natürlich auch zurechtgeschnipselt, was zurechtgeschnipselt gehört. Jetzt vielleicht nochmal zum Aufbau der Ausstellung. Du hast schon gesagt, es gibt verschiedene Departments. Wie muss man sich das ungefähr vorstellen?
Also mal im ersten Kapitel geht es sehr stark um diese Freundschaften. Es geht sehr stark darum, dass sich Bands angenähert haben, über Jahre befreundet waren und gesagt haben, ach komm, jetzt lass uns mal ein Plattencover machen. Peter Lindberg mit Humpe und Humpe.
Das ist auch krass, finde ich.
Ja, oder dann gab es im zweiten Kapitel, gibt es dann quasi so eine ganze Wand, wo es geile Fotos gab, zum Teil historisch. Fotos, die sind früher entstanden, dann hat eine Band diese Fotos entdeckt und aufs Plattencover gepackt. Und dann gibt's ganz viele kleinere Kapitel, wo es tatsächlich um einen Fotografen geht, Richard Avedon, Andy Warhol oder David Bailey, die über Jahre mit verschiedenen Leuten oder auch mal mit einer Band zusammengearbeitet haben.
Die Geschichte der Fotografie ist ja ohnehin eine ganz interessante, denn eine Zeit lang war das eben ein Mittel, um zu dokumentieren. Mhm. Dann irgendwann ging es aber los mit der Idee, dass Fotografie eben auch Kunst sein kann. Ja. Ist diese Entwicklung oder diese, ist das auch zu spüren, wenn man sich die Cover anguckt?
Ja, es ist eigentlich ja so eine Parallelentwicklung und das verbindet sich auch auf dem Plattencover. Aber was uns eben interessiert hat vor allem ist, dass man sieht, wie Fotografie distribuiert wird oder wie Fotografie zirkuliert und dass es nicht nur in der Tageszeitung ist und in irgendwelchen anderen Medien, sondern dass es auch auf dem Plattencover so ist.
Ja, und im Prinzip muss man sich ja jetzt drüber freuen, dass das Vinyl wieder on the rise ist, denn wir beide sind, glaube ich, in dem Alter, dass man sich noch ganz gut erinnern kann, wie es war, im Plattenladen eben durch diese großen Tonträger zu flippen und sich dann auch wirklich ab und zu mal eine Platte zu kaufen, weil das Cover besonders schön war.
Genau.
Und dann zu Hause festzustellen, leider scheiß Musik drauf.
Ja, und jetzt fängt in Großbritannien es an, dass mehr Platten wieder verkauft werden auf Vinyl, wie Downloads stattfinden. Und das ist irgendwie ganz schön zu sehen, weil es ja da auch nochmal um Haptik geht, um so eine größere Form des Anguckens von so einem Cover tatsächlich, nicht nur irgendwie ein kleines Bildchen, das man so im Download am Smartphone sehen kann, sondern tatsächlich ein gestaltetes Bild.
Ja, 31x31. Total Records heißt der Bildband zur Ausstellung. Der ist bei euch zu haben, wenn man vorbeikommt bei CO Berlin. Und kostet?
22 Euro.
Das ist total fair, denn es ist ein dickes, richtig dickes, dickes schweres Band. Buch.
Mit über, vielen Covern.
Über 300 Seiten oder so, also alles drin.
Ja.
Und auch im schönen 1:1 Format natürlich. Vielen Dank für den kurzen Besuch, den du uns hier abgestattet hast. Wie lange läuft die Ausstellung noch?
Sehr gerne. Bis zum 23. April. Okay. Montag bis Montag immer offen.
Sehr schön. Unbedingt vorbeigehen bei CO Berlin. Das Ganze ist, was ist das für eine U-Bahn-Station, S-Bahn-Station? Schon
Zoologischer Garten.
Zoologischer Garten.
Zentral im ehemaligen Amerika-Haus.
Genau. Vielen Dank für deinen Besuch nochmal. Viel Erfolg mit der Ausstellung. Und wenn die nächste Chose geplant ist, kommst du einfach wieder vorbei.
Super, freue ich mich.
Ciao. Tschüss.